Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring herzlich willkommen. Nicht nur in den Alpen schmelzen die Gletscher. Das Gletschersterben findet weltweit statt und aufgrund der bisher ungebremsten Erwärmung sind die Aussichten düster. Wie viele Gletscher zum Ende des Jahrhunderts noch da sind, das hängt stark von künftigen Erfolgen und Misserfolgen im Klimaschutz ab, so eine heute veröffentlichte Studie. Einer der Autoren ist Fabien Marcion. Gleich hören Sie ein Gespräch mit ihm. Ungebremst werden auch Natur- und Ackerflächen für den Wohnungs- und Straßenbau verwendet. Der Flächenfraß ist ein Thema der Bodensee-Naturschutztage, auch dazu mehr in dieser Sendung. Außerdem im Programm ein umstrittenes Bahnprojekt in Mexiko, Lebensmittel aus dem Labor in Israel und Fischeinkauf mit Rücksicht auf die Bestände. Der Aletsch ist der größte Gletscher in den Alpen und wer im Sommer dort unterwegs ist, sieht weit oberhalb des Gletscherrandes eine relativ waagerechte Linie im Berg. Sie markiert die Ausdehnung des Gletschers vor vielen Jahren, also vor Beginn der Schmelze durch die menschengemachte Klimaerwärmung. Ähnliche Spuren der Schrumpfung gibt es auch bei anderen Gletschern, manche sind auch schon komplett verschwunden. Wie schnell lässt die Klimakrise die Gletscher verschwinden? Damit hat sich ein Team von Forschenden verschiedener Hochschulen und Institute weltweit beschäftigt und ich habe darüber mit Professor Fabien Marcion gesprochen. Er forscht an der Universität Innsbruck und gehört zu den Autoren. Wie geht das Gletschersterben in diesem Jahrhundert weiter? Das war meine erste Frage.
Leider sieht es nicht gut aus für die Gletscher. Also das vorherige Jahr, zum Beispiel 2022, war dramatisch für die Alpen. Also in der Schweiz und in Österreich haben die Gletscher 5-6% ihres Volumens in einem einzigen Jahr verloren. Und wir haben jetzt in dieser Studie ein Gletschermodell verwendet, um die Zukunft der Gletscher zu simulieren. Und es sieht eben nicht gut aus. Also unsere Projektionen zeigen, dass selbst wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad limitieren, wir werden trotzdem 50% aller Gletscher der Welt verlieren.
Nun ist das ja keineswegs ausgemacht, dass das gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Viele erwarten, dass es 2 Grad oder mehr werden. Was würde das denn für die Gletscherschmelze bedeuten?
Eben, und das heißt, wir haben jetzt ein bisschen ein grimmiges Aussicht, also dass viele Gletscher sowieso verschwinden werden. Aber wir zeigen auch, dass jede Grad oder jede Zettelgrad Erwärmung zusätzlich zu dieser 1,5 Grad dann zu mehr Schmelze führt. Oder andersrum formuliert, kann man das eher positiver formulieren, dass jedes Zentigramm Erwärmung, was nicht geschieht, wird eigentlich zu weniger Gletscherschmelze führen.
Wie wäre denn das Worst-Case-Szenario, wenn die Erderwärmung ungebremst weitergeht?
Also ich hoffe wirklich, dass die Erderwärmung nicht ungebremst weitergeht, sondern sagen wir, dass wir die heutige politische Entscheidungen und die, was auch jetzt ein bisschen versprochen ist von den Politikern, dann angehalten wird, dann gehen wir zu auf eine Welt von 3 Grad Erwärmung. Und in diesem Fall dann werden wir etwa 70% bis 80% aller Gletscher verlieren.
Wie sieht es denn in den Alpen aus?
Die Gletscher in den Alpen sind vergleichsweise sehr klein und wir erwarten eigentlich, dass in den europäischen Alpen das meiste Eis bis Ende des Jahrhunderts komplett verschwindet. Nur in dem optimistischen Szenario, also 1,5 Grad, können wir vielleicht 20% des heutigen Volumens noch erhalten, aber in den negativen Szenarios, so 3 Grad oder 4 Grad, wird das Eis komplett verschwinden in den Alpen.
Und in Deutschland gäbe es dann überhaupt noch Gletscher?
In Deutschland nicht, leider nicht. Nee, also ich glaube, die paar wenige Gletscher, die es noch in Deutschland gibt, haben vielleicht 10 Jahre, aber auf jeden Fall nicht bis 2050 können sie das nicht überleben.
Wie sind denn die Folgen der Gletscherschmelze für die Menschen in der Region und unterhalb der Gletscher? Sind die aufs Gletscherwasser auch angewiesen und auf das Eis?
Bedingt. Also Gletscher sind eine Süßwasserspeicher. Und das heißt, dass wir Wasser von Gletscher verwenden, besonders wenn Wasser von anderen Quellen fehlt. Zum Beispiel, wenn es gerade nicht regnet, also in Dürreperiode. Oder in bestimmte Gebiete der Welt, auch in Trockenperiode, wie zum Beispiel Juli oder August in Peru zum Beispiel. Dort sind Gletscher eine besondere, wichtige Wasserquelle, weil es eben keine anderen Quellen gibt. In den Alpen, muss ich auch trotzdem dazu sagen, sind die Gletscher als Wasserquelle eher wenig relevant, weil wir andere Quellen haben wie Schneeschmelze oder Niederschlag.
Wie lassen sich die Gletscher denn schützen?
Das beste Schutz, das wir kennen, ist, die globale Erwärmung zu stoppen, weil es ist wirklich sehr, sehr einfach, wenn Sie einen Eiswürfel aus dem Kühlschrank rausholen und auf den Tisch legen, was gerade eigentlich unsere Gletscher passiert, ist in einem Klima, der viel, viel zu warm ist für ihr Wohlbefinden, wenn man das so sagen darf, dann schmelzen sie einfach. Die einzige Lösung ist, das Raum kühler zu machen. Und das ist, was wir jetzt versuchen wollen und müssen, die Erderwärmung zu bremsen. Lokal können zum Beispiel, das haben schon Skigebiete gemacht oder Tourismusorte, können Gletscher mit zum Beispiel Plane schützen, aber das ist wirtschaftlich überhaupt nicht relevant an den Skalen, die uns interessieren.
Das Gespräch mit Fabien Morsion über das Gletschersterben infolge der menschengemachten Klimaerwärmung haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Die Natur leidet auch darunter, dass sie sich auf immer weniger Raum entfalten kann. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz stehen gerade einmal 6,4% der Fläche Deutschlands unter Naturschutz, wobei da geschützte Seegebiete vor der Küste mit eingerechnet werden und die Zahl dadurch höher ausfällt als nur an Land. In Deutschland geht der Flächenverbrauch gegenteiligen Konzepten zum Trotz weiter. Ein Thema der Bodensee-Naturschutztage, über die jetzt Thomas Wagner berichtet.
Hier das Ziel, mehr Nachhaltigkeit in der Politik umzusetzen, dort die Zwänge der Energiekrise, das Hochfahren von Kohle- und Gaskraftwerken. Was soll ein ehrenamtlicher Naturschützer davon nur halten?
Ja, also da schlagen natürlich zwei Herzen in der Brust. Einmal das Grüne und das andere das Notwendige, das Pragmatische. Wenn ich jetzt die Politik angucke, ich bin mehr wie enttäuscht.
So Peter Teufel, einer der rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 46. Bodensee-Naturschutztagen in Radolfzell. In der derzeitigen Situation komme man wohl um Stromgewinnung wieder verstärkt aus Gas und Kohle nicht herum. Hätte man zu Teufel früher und intensiver auf erneuerbare Energien gesetzt, wäre es zu dieser Situation gar nicht gekommen. Die allerdings müsse nun ein Wachrütteln in der Politik bewirken.
Gut, es nützt nichts, das zu beklagen, aber wenn ich den Blick nach vorne werfe, erwarte ich einfach mehr regenerative Energie, das ist unsere Zukunft. Und dann frage ich mich natürlich auch, was ist mit Wasserstoff? Wir forschen so lange in Wasserstoff und andere, die lassen Busse laufen und wir in Deutschland stehen immer noch da und gucken irgendwie etwas undefiniert in der Gegend rum.
Was den ehrenamtlichen Naturschützer bedrückt, kann auch dem hauptamtlichen Naturschützer nicht egal sein.
Das ist natürlich frustrierend, auch für unsere Mitglieder, und daran haben wir schon zu knapsen.
Klimaschutz, Artenschutz, Johannes Ensle, baden-württembergischer Landesvorsitzender des Naturschutzverbandes NABU, hätten gerade in den letzten Jahren verstärkt Einzug gehalten in politisches Handeln. Und jetzt das, die Energiekrise, so manche Räder laufen wieder rückwärts. Allerdings,
wir wären keine Naturschützerinnen und Naturschützer, wenn wir uns davon unterkriegen lassen würden. Ich glaube, dass der Zug nicht aufhaltbar ist. Also, weil letztendlich haben wir gar keine andere Wahl, als ökologischer zu wirtschaften in Zukunft.
Und deswegen halten die Naturschutzverbände ihren Druck auf die Politik Richtung mehr Nachhaltigkeit aufrecht. Trotz aller Krisen. Ein wichtiges Thema auf den 46. Bodensee-Naturschutztagen, der immense Flächenverbrauch. Beispiel der Südwesten.
Seit 1970 hat die Bevölkerung in Baden-Württemberg um 24% zugenommen. Im gleichen Zeitraum hat der Flächenfraß der Flächenverbrauch um 100% zugenommen. Wir müssen uns vorstellen, die letzten zwei Generationen haben so viel Fläche verbraucht wie die 80 Generationen davor. Das ist unglaublich.
Und, so der NABU-Landesvorsitzende, nicht nur auf Baden-Württemberg beschränkt.
Wahrscheinlich betrifft es zumindest alle Bundesländer, die wirtschaftlich so stark sind in der Entwicklung wie Baden-Württemberg und die einen Zuwachs haben.
Hier, so die Forderung von NABU und BUND, müsse schleunigst gegengesteuert werden durch eine neue Form des Bauens. Silvia Pilarski-Grosch, BUND-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, zieht daraus die Schlussfolgerung,
dass eben die Einfamilienhäuser keine Zukunft mehr haben sozusagen. Also ist es wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu bauen, aber der besteht eben nicht mehr in Einfamilienhausgebieten, sondern das sieht man in der Entwicklung in größeren Städten, dass das eben Mehrfamilienhäuser sind.
Und um dem Flächenverbrauch entgegenzuwirken, müsse man zunehmend auch verdichtet bauen. Baulücken und ungenutzte Gebäude in den Städten nutzen. So jedenfalls die Haltung von Christian Kühn, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, auf den Bodensee-Naturschutztagen. Und da wäre noch etwas.
Der Klimawandel stellt auch Stadtentwicklung vor neue Herausforderungen. Da muss man kompakter bauen, mehr verschatten, um auch Kühlung in den Hitzesommern zu ermöglichen.
Eine Herausforderung auch für die vielen ehrenamtlichen Naturschützer im Land. Die sind nämlich auch deshalb an den Bodensee gekommen, um zu lernen, wie sie ihre Arbeit in den einzelnen NABU- und BUND-Ortsgruppen besser gestalten können. Naturschützer Peter Teufel aus dem Landkreis Konstanz und Lisa Knockner aus Freiburg.
Also Seminare zum Beispiel, wenn Sie gezwungen werden, als Mitglied von NABU oder BUND eine Stellungnahme abzugeben, da gibt es so viele Fallen. Und da ist wunderbar, da gibt es hier Arbeitsgruppe und da spricht man drüber, wie verfasst man jetzt also eine Stellungnahme hieb- und stichfest.
Naja, wir lernen Artenkenntnis. Ich bin auch bei einer Geologie-Exkursion. Ich komme von meinem Bachelor her aus einem etwas geologischen Hintergrund und deswegen freue ich mich da auch drauf.
Ein Beitrag von Thomas Wagner. Bahn statt Auto, das nutzt der Umwelt und schont Ressourcen. Doch Bahn statt Urwald, das ist dann vielleicht doch etwas anderes. Im Süden Mexikos soll eine neue Bahn die Badeorte an der Karibikküste mit den Ruinen der Maya-Zeit und attraktiven Orten im Landesinneren verbinden. Anwohnerinnen und Anwohner hoffen auf Arbeitsplätze, viele fürchten aber auch um die Umwelt. Christina Fee Möbus berichtet aus dem mexikanischen Bundesstaat Quintana.
Raúl Padilla ist sauer, wenn er die Baustelle mitten im Urwald sieht.
Pasan todos los días, todas horas no paran de trabajar, día y noche.
Sie hören nicht auf zu arbeiten, sagt der Biologe und Umweltaktivist. Tag und Nacht geht es weiter. Der Sound des dichten Dschungels, er wird übertönt von Baggergeräuschen. Ein Lastwagen nach dem anderen sieht man aus dem Urwald in der Nähe von Playa del Carmen im Bundesstaat Quintana Roo vorbeifahren. Nach Ansicht von Raúl Padilla, ein Ökozid. Er arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation Jaguar Wildlife Center. Ich bin unglaublich besorgt. Sie zerschneiden hier die ganze Natur und den Lebensraum von Tieren, sagt er. Die natürlichen Wege des Jaguars und vieler anderer Tierarten werden hier unterbrochen. Mitten in den Urwald ist eine riesige Schneise geschlagen worden, etwa 100 Meter breit und Kilometer lang. Denn auch hier soll der Tren Maya, übersetzt der Zug der Maya, entlangfahren. Eines der größten mexikanischen Infrastrukturprojekte seit langem. El Tren Maya. Der Schnellzug, er soll Wohlstand bringen, Arbeitsplätze und Mobilität. Wie es diese Online-Werbung auf dem YouTube-Kanal des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador verheißt. 2020 haben die Bauarbeiten für den Zug begonnen. Ende 2023 möchte der mexikanische Präsident den Zug einweihen. Honorio Angulo Pohl freut sich schon darauf. Vorher sind wir auf dem Land vergessen worden. Ich glaube, dass die kleinen Gemeinden vom Zug profitieren können. Vor allem auch die jungen Leute haben so eine Chance auf Jobs. Sie können Geld für ihre Familie verdienen, ohne dabei ihre Heimatdörfer verlassen zu müssen. Zwar wohnt auch Romel González Díaz sehr abgelegen in einem kleinen Dorf namens Muna in der Nähe der Stadt Mérida. Aber er ist absolut anderer Meinung. Es ist ein Kolonialisierungsprojekt, sagt er. Der Zug wurde von der Hauptstadt aus geplant. Die Idee kam nicht von den Gemeinden, die hier leben. González Díaz kämpft gegen das Projekt. Mit Protesten, aber auch juristisch. Der quirlige Anwalt sagt, die betroffenen Gemeinden wurden nie richtig gefragt, obwohl es ihnen rechtlich zustünde. Die Regierung habe einfach Fakten geschaffen. Teilweise hat González Díaz recht bekommen. Im Süden der Halbinsel, in der Gemeinde Expugil, ist der Bau des Zugs vorerst gestoppt. López Obrador wirft Kritikerinnen und Kritikern vor, dass sie mit Hilfe von ausländischer Unterstützung den Maya-Zug boykottieren. Wir werden den Zug nicht für Korrupte und für Pseudo-Umweltschützer anhalten. Es ist ein Projekt für das ganze Volk. Für den mexikanischen Präsidenten steht viel auf dem Spiel. Weltweit beteiligen sich Unternehmen an dem Projekt. Auch eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Das Unternehmen verweist in einer Anfrage des ARD-Studio Mexikos auf die Chancen, die das Projekt mitbringen kann. Für Umweltverträglichkeit sei man nicht zuständig. Die Bahntochter berate nur, zum Beispiel bei Planungsunterlagen und Ausschreibungen. Dafür bekommt sie 8,6 Millionen Euro.
Ein Bahnprojekt in Mexiko sorgt für Streit. Christina Fee Möbus berichtete darüber. Veganen Eiersatz gibt es in der Tüte. Mit Wasser angerührt ersetzt er die Konsistenz von Eiern etwa für Kuchen und manche andere Speise. Das klappt, wenn es auf den Eigeschmack selbst eher nicht ankommt, denn der kommt bei solchen Pulverprodukten meist nicht durch. Es geht eben um die Konsistenz. Ein Spiegelei lässt sich damit nicht zaubern, doch das könnte sich mit neuen Produkten auch ändern. Ein Start-up aus Israel verspricht genau das und es gibt weitere Ideen für die Ernährung der Zukunft. Sophie von der Tann dazu.
In der Pfanne zischt und brutzelt es genauso wie ein gewöhnliches Spiegelei. Und es sieht auch so aus. Doch das Yo-Egg ist kein normales Hühnerei. In Josefa Ben-Cohens moderner Testküche in Pardes Chana, nördlich von Tel Aviv, gibt es weder Hühnereier noch Hühner.
Just us, we are the chickens, me and my staff.
Wir sind die Hühner, wir machen die Eier, sagt Josefa Ben-Cohen schmunzelnd. Sie ist die Gründerin des Startups Yo-Egg. In den Regalen und Kühlschränken in ihrer Testküche stehen Dosen mit Pulvern und Flüssigkeiten. Daraus entwickelt Josefa vegane Eier.
I am a chef and a pastry chef.
Ich bin eigentlich Köchin und Konditorin und seit 10 Jahren Veganerin. Ich habe dann ein veganes Menü für ein Restaurant entwickelt, die ein Spiegelei auf einem Burger wollten. Und dabei habe ich gemerkt, dass es keine gute Alternative für Eier gibt. Es gibt zwar lauter Pulver für Omelett und Rührei, aber nichts mit weichem Eigelb. Und genau das hat sie geschafft. Ein veganes Spiegelei, das einem Hühnerei täuschend ähnlich sieht. Allerdings ist das kein Ei mit Schale, das man aufschlägt. Stattdessen nimmt Josefa eine Tube mit einer weißen, dicken Flüssigkeit und gibt sie in die Pfanne. Dann setzt sie ein fertiges Eigelb darauf, ein gelbes Bällchen, das in einer Box schwimmt. Ein paar Minuten und es ist fertig. Aber wie schmeckt das? Ich hab's probiert. Wow!
Also ich bin wirklich ziemlich beeindruckt. Die Konsistenz, es hat so dieses Weiche, das ist jetzt nicht irgendwie gummimäßig oder so. Und vor allen Dingen das Eiweiß ist fast nicht zu unterscheiden. Und Eigelb ist ein bisschen anders, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Also es ist wirklich, yo.
Das Eiweiß besteht aus Kichererbsenproteinen und im Eigelb stecken Sojaproteine. Die gelbe Farbe kommt von Karotten und Paprika. Die Konsistenz durch Kartoffelstärke und Algenpulver.
I think I did about 1000 trials until we made it.
1000 Versuche hat Josefa gemacht, bis es klappte. Das junge Startup veröffentlicht zwar noch keine Daten dazu, wie viel Ressourcen die Herstellung der veganen Eier benötigt. Aber sie haben den großen Vorteil, dass dafür keine Hühner gehalten und gefüttert werden müssen. Denn für ein Hühnerei benötigt man insgesamt 200 Liter Wasser. Weitere Vorteile? Kein Cholesterin und keine gesättigten Fettsäuren. Allerdings bisher nur die Hälfte an Proteinen im Vergleich zu Hühnereiern. Daran will Josefa noch arbeiten. Probieren kann man die Eier bereits in einigen Frühstücksrestaurants in Israel. Und in diesem Monat startet die Produktion in den USA. Woran im Labor von Stakeholder Foods gearbeitet wird, kann man noch nicht probieren.
So here you can see in the left is the butcher office of the future.
Arik Kaufmann, der Gründer des Startups Stakeholder Foods, steht vor einer großen Glasscheibe. Dahinter das Herzstück seiner Firma. Die Metzgerei der Zukunft, wie er es nennt.
It's like huge printers that have a potential of printing tons per day of cultured meat without slaughtering any animals in the process.
Riesige Drucker, die das Potenzial hätten, täglich tausende Tonnen Fleisch aus dem Labor zu drucken, ohne dabei ein Tier zu töten, sagt Arik. Das ist zumindest das Ziel. Noch sind sie in der Entwicklungsphase. Vor allem im Labor nebenan. Dort wird die biologische Druckertinte entwickelt, erklärt Laborchefin Urit Goldmann.
We have some tissue from animals.
Wir haben hier Gewebe von Tieren und isolieren daraus die Muskel- und Fettzellen. Wenn wir alle Stammzellen haben, das Fett, die Muskeln, dann stellen wir eine biologische Tinte her, die direkt zum Drucker geht, um die Fett- und Muskelzellen zu drucken. Dann müssen die Zellen wachsen und dann kann man es essen.
And then we can eat it.
Im Drucker huschen dann 2 Kartuschen über eine Glasscheibe. Eine mit den Zellen, die zu Muskeln wachsen und eine mit den Zellen, die zu Fett werden. Nach einigen Minuten ist das Deck fertig gedruckt. Ein rotes Stück Laborfleisch mit weißer Maserung. Allerdings ist es noch deutlich schmaler und kleiner, zeigt die Musterung des Drucks und sieht irgendwie noch nicht so ganz aus wie ein richtiges Steak.
This is not a stage that you eat the steak.
In diesem Zustand isst man das Steak ja auch noch nicht, sagt Arik.
This is the stage that is similar to the stage that the cow is born.
Das ist im gleichen Zustand wie ein neugeborenes Rind. Das isst man ja auch nicht direkt. Es muss erst fressen und wachsen. Das hier ist sozusagen auch ein neugeborenes Steak, das noch reifen muss. Die Muskel- und Fettzellen müssen wachsen und nach 2 Wochen sieht es so aus wie ein Steak aus dem Restaurant. Ob das auch so schmeckt, kann man hier leider nicht testen. Der Verzehr von Fleisch aus dem Labor ist bisher nur in Singapur erlaubt und kostet noch ein Vermögen. Ob die Herstellung von Laborfleisch die umweltfreundliche Lösung im Gegensatz zu herkömmlicher Fleischproduktion ist, kann im Moment noch nicht eindeutig belegt werden, sagen Experten. Auf jeden Fall könnte man Ressourcen wie Landfläche einsparen, benötigt allerdings zurzeit viel Energie.
Über Lebensmittelinnovationen aus Israel war das Sophie von der Tann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wie viele Fische in den Gewässern rund um Europa gefangen werden dürfen, das entscheiden die zuständigen Ministerinnen und Minister meist in dramatischen Nachtsitzungen. Ein Tauziehen um Fangquoten, die so knapp bemessen sind, dass die Fischbestände gerade eben nicht zusammenbrechen. Mithelfen beim Erhalt der Fischbestände können auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher, und zwar indem wir Arten bevorzugen, die nicht bedroht sind. Woran sie sich dabei orientieren können, dazu der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Wer Fisch essen möchte, sollte ihn ganz bewusst einkaufen. Zwar ist gesetzlich vorgeschrieben, dass seit dem Jahr 2020 Schluss mit Überfischung ist, doch die Realität sieht anders aus. Leider geht die Überfischung trotz dem Stopp vor 2 Jahren immer noch weiter. Deshalb sollten Verbraucher darauf achten, woher die Tiere kommen. Rainer Fröse ist Fischereibiologe beim Meeresforschungszentrum Geomar in Kiel.
Ein guter Fisch stammt aus einer Population, die so groß ist, dass sie ihre Rolle im Ökosystem als Räuber oder Beute gut erfüllen kann und die nur schonend befischt wird, also es wird weniger rausgenommen als nachwächst.
Die Verbraucherzentralen haben eine Liste mit diesen Fischen erstellt. Besonders gefährdet sind Fische, die besonders beliebt sind und deren Bestände nicht sehr groß sind. Dazu zählen zum Beispiel der Steinbutt in der Ost- und Nordsee, der Dorsch und Kabeljau, aber auch Hering wird stark überfischt. Gerade der Hering wird oft nicht einmal für den Verzehr aus dem Wasser geholt, sondern zur Herstellung von Fischmehl.
Das Problem mit Fischmehl ist, dass hier beliebte Speisefische wie etwa Hering, Sprotten, Sardinen, Makrelen, Anchovies in der sogenannten Gammelfischerei zu minderwertigen Fischmehl und Fischöl verarbeitet werden. Daraus werden dann Pellets gepresst, also kleine Kügelchen, und die werden verfüttert in Aquakulturen. Das ist dort notwendig, weil insbesondere im Fischöl die Omega-3-Fettsäuren enthalten sind, die man ja gerne in seinem Produkt anpreisen will.
Zwar gibt es Alternativen zum Fischmehl wie Getreide oder Soja, in jedem Fall kommt am Ende aber weniger Fisch heraus, als an menschlicher Nahrung ins Futter reingegangen ist. Deshalb sollten Verbraucher nicht nur weniger Fisch essen, sondern nur bestimmte Sorten. Nur 12 Sorten haben es auf die Liste für guten Fisch der Verbraucherzentralen geschafft. Rainer Fröse.
Unser Appell an die Verantwortlichen ist, hier deutlich nachzubessern. Die Verbraucher ist der Appell, keine nicht nachhaltig gefischten Fische zu kaufen, zu essen, im Restaurant zu genießen. Also auf keinen Fall Aal oder Tiefseefische wie der Rotbarsch oder im Augenblick Kabeljau aus der Nordsee oder Dorsch aus der Ostsee.
Ganz entscheidend sind auch die Fangmethoden. Mit Grundschleppnetzen werden die Meeresböden zerstört. Netze mit zu kleinen Maschen fangen Jungfische und andere Tiere mit, so wird der Bestand zerstört. Auch Stellnetze sind problematisch. Nicht nur Fische, auch Muscheln müssen umweltfreundlich und artgerecht gefischt werden. Armin Wallet ist Ernährungsexperte der Verbraucherzentrale Hamburg.
Es gibt noch kein Logo oder Label für diese gute Fischliste. Sie ist im Internet zu finden bei den Beteiligten. Das ist zum einen die Deutsche Umwelthilfe, das ist der WWF, das ist der NABU und auch die Verbraucherzentralen. Auch das Geomar in Kiel unterstützt diese Aktion.
Bei den Fischen auf dieser Liste wird nicht nur auf Fischbestände geschaut, sondern auf den Erhalt des gesamten Ökosystems. Denn der Einfluss der Fischerei auf die Meeresumwelt, auf marine Säugetiere, Seevögel und auf nicht kommerziell genutzte Fischarten sollte so gering wie möglich sein. Fische aus Aquakulturen finden sich nicht auf der Gute-Fischliste, denn dort wird häufig mit Fischmehl gefüttert.
Mit dem Verbrauchertipp von Hilde Braun geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Deutschland liefert Schützenpanzer an die Ukraine. Das ist ein Thema der Informationen am Mittag mit Theo Gers am Mikrofon, gleich nach den Nachrichten.